Hoffmanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche.
Die heutige Folge wird von der App BookBeat unterstützt und darüber freue ich mich sehr. BookBeat ist eine App für Hörbücher, kennen vielleicht manche von euch schon. Das Besondere bei BookBeat ist, dass man über eine Flatrate zum Hören verfügt. Das bedeutet, man kann nicht nur ein Buch im Monat hören, sondern unendlich viele Bücher. Es gibt über 100.000 Titel. Das ist eine ganz schöne Menge, da muss man sich erstmal durchhören. Und es gibt auch viele englischsprachige Bücher, was mich total freut, weil ich auch gerne Bücher im Original zum Beispiel auf Englisch höre. Es ist wirklich eine Menge geboten und ich bin so ein Mensch, ich kann schlecht die Füße stillhalten, ich kann schlecht die Hände stillhalten, ich muss immer irgendwas dahin wurschteln und für mich ist es perfekt, dann dabei ein Hörbuch hören zu können. Also ich habe wirklich Probleme, mich im Alltag hinzusetzen und ein Buch zu lesen und dann kann ich nebenher ein Sauerteigbrot backen, dann kann ich irgendwie Sprossen sprießen lassen, kann Kräuter zupfen, kann mich irgendwie in der Küche austoben und nebenher Literatur hören oder eben auch Sachbücher. Im Moment höre ich mir gerade Darm mit Charme an. Ein Buch, das wahrscheinlich jeder Mensch vor mir schon gehört hat. Aber es macht ja nichts, es ist nie zu spät. Es geht um die Darmgesundheit und das ist sehr wichtig. Und ohne jetzt einen schlechten Witz machen zu wollen, ich habe natürlich auch einen Code für euch. Okay, wer ihn verstanden hat, der kriegt einen extra Applaus. Nein, ich habe einen Rabattcode für euch natürlich. Und mit diesem Code könnt ihr einen Monat gratis BookBeat Premium genießen. Also wirklich Flatrate hören für einen ganzen Monat. Das ist ganz schön cool, um das auszuprobieren. Und das lautet folgendermaßen. www.bookbeat.de/Hoffmanns. Hoffmanns wird mit Doppel-F, Doppel-N geschrieben, so wie in Hoffmanns Küche. Genau, www.bookbeat.de/Hoffmanns und damit bekommt ihr einen Monat Hörgenuss auf die Ohren. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo ihr Lieben, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das hier in meinem Podcast oder in einem vorherigen Intro schon mal so klar thematisiert habe. Mein Anliegen mit Hoffmanns Küche ist wirklich in Bezug auf meine Gästeauswahl eine sehr intersektionale und diverse Auswahl zu treffen, also Menschen einzuladen, die zum Beispiel, deren Familie eine Migrationsgeschichte hat, die andere Kulturerfahrungen haben, die, ich habe eine sehr hohe Frauenquote, ich möchte queere Menschen einladen, ich möchte Menschen mit Behinderung einladen. Es ist mir wirklich sehr wichtig, mit diesem Podcast eine Plattform zu schaffen, wo auch Geschichten gesehen werden, die einfach noch viel zu wenig stattfinden, um auch zu zeigen, wie vielfältig die deutsche Gesellschaft und die kulinarische Gesellschaft und die kulinarische Kultur auch in diesem Land im Jahr 2021 ist. Und da passt mein heutiger Gast sehr gut rein, die jetzt auf den ersten Blick nichts mit Gastro oder Kulinarik zu tun hat, aber eine Freundin von mir ist und eine ganz, ganz spannende Frau, Sarah Ercan, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ist türkischstämmig, ist in Berlin-Neukölln in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen, ist selbst Anwältin geworden, hat Jura studiert und erzählt uns heute, wie das auch für sie war, mit diesen beiden Kulturen aufzuwachsen, wie es war, bis zu Gymnasiumalter in West-Berlin, getrennt Ost-Berlin aufzuwachsen, erzählt uns von ihrer krassen Familiengeschichte, die filmreif ist. Die filmreif ist. Ihr werdet das bald selbst erleben. Super spannend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen reizenden Gast bei mir habe. Und bevor ich diese Dame bitten werde, sich selbst vorzustellen, sage ich noch kurz, was wir vor uns auf dem Teller haben, weil wie immer gibt es natürlich auch was zu essen. Und heute gibt es, ist eine österreich-bayerische Fusion, würde ich sagen. Einen Kartoffelsalat mit roten Zwiebeln und Apfel und statt Speck Räuchertofu. Und Vogelsalat oder wie man in Deutschland sagt, Feldsalat. Dazu Sellerieschnitzel paniert und Remouladensoße. Und mein Gast heute, und jetzt habe ich mich vorhin gefragt, ich weiß gar nicht, ob ich deinen Namen eigentlich immer richtig ausspreche. Cera?
Ja, ist in Ordnung.
Okay, du sagst, oh fuck. Okay, ich hätte vorher fragen sollen. Das ist schon ein bisschen peinlich, wenn man auch, ich werde gerade rot, wenn man befreundet ist und soll ich es jetzt einfach mal falsch sagen?
Ja, also ja. Das ist voll in Ordnung, weil Cera die deutsche Aussprache des Namens ist und ich mag die Art und Weise, wie Cera klingt. Ich mag den Klang davon, deswegen ist das gar nicht so falsch. Ja?
Aber eigentlich
heißt das Sechra.
Sechra.
Ja, schrecklich, ne? Aber wow. Das ist ein Unterschied, ne?
Und der Nachname soll?
Ja, der heißt Erjan.
Erjan,
ja,
ja.
Genau.
Okay. Das ist jetzt auch so ätzend deutsch ausgesprochen.
Okay. Nee, hast du gar nicht. Ich fand das sogar ganz erfolgreich. Schlimm war meine Grundschullehrerin, die das versuchte, so auszusprechen. Daraus wurde dann Zechra. Und das ist echt ziemlich schlimm.
So. Ja, man muss sich so ein lautmalerisch, ich kenne es ja, ich habe ja einen Partner, der aus Island kommt. Das ist ja ein ähnliches Problem. Und immer, wenn er sich bei irgendjemandem vorstellt, sind alle so, was?
Wobei ich mag seinen Namen und den Klang auch von seinem
Namen.
Genau,
also den spricht man ja auch komplett anders aus, als man ihn schreibt.
Deshalb, ja,
hätte ich mal lieber vorher gefragt. Peinlich. Ich freue mich, dass du da bist und wir kennen uns auch schon eine ganze Weile. Und vielleicht magst du mal selber sagen, was du so im echten Leben machst, wenn du nicht gerade bei mir am Tisch sitzt.
Also ihr erstmal vielen Dank für die Einladung und es sieht echt lecker aus. Ich finde es schade, dass die Menschen nicht sehen können, wie gut das Essen aussieht.
Sehr eine gute Fantasie haben.
Ja, und ich freue mich auch schon total darauf. Also ich bin Cera Erjan, ja. Gebürtige Berlinerin und stolze Neuköllnerin übrigens. Ich bin 40.
Mhm. Ich auch.
Ja, also ich finde es total gut, 40 zu sein, aber das ist total egal, weil ich fand eigentlich bis jetzt jedes Lebensalter gut. Also daher, ich bin Rechtsanwältin, hier based in Berlin und bin auch Dozentin in einer Pflegeschule und unterrichte dort Pflegefachleute in Recht. Bin senatlich zugelassene Prüferin auch. Also das ist so eine Art Zweitjob.
Mhm. Hast du aber auch eine eigene Kanzlei?
Ja, ich habe eine eigene Kanzlei, genau, in Berlin-Schöneberg. Ganz nett. Und mit meiner Partnerin, Regine Wendland, die Fachanwältin für Strafrecht ist. Und ich bin in der Kanzlei sozusagen die für das Geld zuständig ist. Ich mache Zivilrecht. In Berlin hat sich das eingebürgert, dass das jetzt viel mit Mietsachen zu tun hat und Immobilien und so. Aber ich mache auch alles andere, was anfällt im Grunde. Ja. Ich bin Mutter einer 5-jährigen.
Du hast gerade kurz überlegt.
Ja, ich habe wirklich überlegt.
Ich habe es an deinem Blick gesehen. Warte mal, wie alt
ist die noch? Ja.
Das ist ja so lustig, wenn Kinder noch so klein sind, dann geht es so in Wochen und halb Jahr so Schritten, ne? Und irgendwann,
vergisst man das auch. Und das ist auch übrigens mit den Fotos so, die man macht von den Kindern.
Ja.
So das erste halbe Jahr bis ein Jahr.
20.000
so
Fotos.
Wirklich zu viele davon. Und nachher denkst du so, oh ja, ich muss jetzt mal Fotos machen für ihr Album, damit man das irgendwie noch so dokumentiert für das Kind, genau.
Ja, und, Wahnsinn, 5 ist sie schon.
Ja, irre, ne? Ja. Irre, auf jeden Fall. Es geht recht fix. Ist sehr schön, auch anstrengend.
Ja.
Ja, aber war eine gute Entscheidung. Also ich habe mich bewusst dafür entschieden, habe das auch nicht bereut. Gibt Tage, wo ich das bereue.
ist auch, glaube ich, also ich bin ja selber nicht Mutter, aber es ist schön, das auch so offen zu sagen.
Ja, also ja, bereuen ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber es gibt Tage, wo ich sage, ach, war das schön, als ich irgendwie nur für mich war und individuell, genau. Und ich bin ganz lange in einer Beziehung mit dem Vater meiner Tochter gewesen und wir haben relativ spät dann auch geheiratet und jetzt sind wir kein Paar mehr, aber immer noch sehr gute Freunde.
Zusammen Eltern?
Ja, Eltern, ja, genau, ja. Und das ist ein, was soll ich sagen, Bio-Deutscher? Oder, ich weiß nicht, ich finde das Wort das immer so ja, schrecklich.
Ja,
also ja, es ist ein Berliner.
Wie? Also ich meine, so, genau, ja, du bist ja auch Deutsche. Ich finde es nur, genau. Wir sprechen vielleicht ein bisschen später noch drüber, weil ich wollte, ich meine, es ist ja auch, er ist ja auch Anwalt.
Genau.
Deshalb das Thema, ich würde ja gerne erstmal über deinen Beruf mit dir sprechen.
Ja, dann fang
genau,
mal an.
Genau, ich, du ich fängst mal an zu mal. Essen. Exakt. Genau, und ich, also... Wir haben uns vor Jahren über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Du warst häufig bei meinen Dinner-Events, als ich die noch gemacht habe. Und ich habe, glaube ich, wirklich mit dir auch das erste Mal diese Erfahrung gehabt, weil du mich wirklich auch rechtlich beraten hast schon in ein paar Situationen. Und für mich, die ich keine Anwältin bin oder keine Juristin bin, war das einfach so ein augenöffnendes Erlebnis. Also dieser, man sagt immer, know your rights, kenne deine Rechte. Einfach auch zu verstehen, was, also na, meistens werden Sachen nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht werden. So eine rechtliche Situation verursacht bei sehr vielen Menschen oft erstmal Angst, weil sie unwissend sind oder natürlich auch eingeschüchtert werden teilweise von, sei es jetzt eine Anzeige oder sei es eben irgendeine Mietsituation oder so. Und für mich hat das wirklich dazu beigetragen, weil wir ein paar Situationen hatten, wo du mich sozusagen rechtlich unterstützt hast, dass ich viel gelassener in solchen Situationen bin.
Oh, das macht mich glücklich.
Genau, und also meine Quintessenz oder mein Credo auch wirklich ist, dass das Leuten zu vermitteln, hey, lass dich erstmal beraten, was deine Rechte sind. Keine Angst, du musst nicht sofort irgendwie, ja, da kannst du wahrscheinlich auch jetzt hast einen Mund voll, gell? Das ist ja ein bisschen tricky mit meinem Podcast.
Ja, auf jeden Fall, also macht Spaß und ich muss das jetzt sagen, das ist köstlich. Ich liebe das. Das ist sehr lecker. Genau. Was ich sehr interessant finde und was ich auch sehr gut finde, dass du das angesprochen hast, ist, es gibt eine Statistik, ich weiß auch gar nicht von welchem Jahr, aber in dieser Statistik hatten die Untersuchenden herausgefunden, dass Menschen eher Zahnwurzelbehandlungen machen würden, als zum Anwalt zu gehen.
Wirklich?
Ja, wirklich, wirklich.
Wow.
Und Zahnwurzelbehandlungen sind schmerzhafter.
Extrem unangenehm.
Exakt. Schmerzhafter als ein Arbeitsbesuch. Also ich kann verstehen, dass viele Menschen Vorbehalte haben gegen meine Zunft. Durch die Medien oder durch das Anwaltsbild, was auch im Fernsehen gezeigt wird. Oft ist das aber gar nicht der Fall. Und die andere Sache ist, es ist halt auch eine Geldfrage, selbstverständlich. Ne? Also wenn man das Wort Anwalt hört, dann denkt man sofort, es ist teuer. Und ja, also es kostet halt auch Geld. Ne? Also wir leben ja auch davon.
Ja.
Das ist jetzt gar keine Frage. Aber das möchte ich hier betonen, das ist ein Vorteil, wenn man in einem Rechtsstaat lebt. Ne? Mhm. Also wir haben ja ein ganz fabelhaftes Grundgesetz. Also ich bin hier cheer up, ja, für das deutsche Grundgesetz.
Also für ihr, die es nicht seht, ihr seid quasi die Hände in die Höhe gerissen und getanzt
auf
das Grundgesetz.
Ja, auf jeden Fall, weil ich eine große Verfechterin des deutschen Grundgesetzes bin, dergestalt, weil ich der Meinung bin, dass wir weltweit eine der besten Verfassungen haben.
Mhm.
Und zwar, weil wir weltweit eigentlich die einzige Verfassung haben, die mit Grundrechten beginnt.
Mhm.
Also echt? Die Amerikaner bilden sich ja immer so viel ein auf ihre Bill of Rights.
Ja, ja.
Und ich will jetzt auch keinen Witz.
Jeder darf eine Waffe tragen.
Ja, aber tatsächlich ist das ein Witz. im Vergleich zu unserem Grundrechtskatalog. Ja? Mhm. Und unsere Verfassung beginnt wirklich mit Grundrechten und das sind die stärksten Rechte, die wir haben. Mhm. Und unter anderem, und ich ziehe diesen Grundrechtskatalog, der eigentlich die ersten 19 Artikel umfasst, weiter bis auf den 20. Artikel. Und jedenfalls in Artikel 19 sind die Bundesprinzipien geregelt und dort steht drin, dass die Bundesrepublik ein föderalistischer Bundesstaat ist, ein sozialer Staat ist und ein Rechtsstaat. Mhm. Und das bedeutet, dass es also eine Staatsräson ist, dass jeder Mensch, der hier lebt, auch das Recht hat, beraten zu werden rechtlich. Mhm. Also das heißt, wenn man zum Beispiel einfach nicht das Geld hat, sich einen Anwalt zu leisten, dann gibt es Mittel und Wege, mhm. zum Beispiel, indem man zum Amtsgericht seines Bezirkes geht mhm. und dort sich einen Beratungshilfeschein holt, mhm. Kostenlos in Anführungsstrichen, weil man hat ja diesen Gutschein, mhm. auf jeden Fall eine anwaltliche Erstberatung zu bekommen. Mhm.
Das ist so gut, dass dann du das sagst, zu jedem weil Anwalt so viele Leute überhaupt gar nicht.
Vollkommen ne? richtig, ja. ja. Also das finde ich halt so ein bisschen schade. Da müsste man tatsächlich ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten. Dann gibt es auch in Bürgerämtern, in Rathäusern. Ich weiß zum Beispiel, um das Rathaus in Kreuzberg, in der Yorkstraße, mhm. Gibt es zum Beispiel zweimal in der Woche pro bono, also kostenfrei, mietrechtliche Beratung. Zum okay, Beispiel, okay. Gerade bei Kreuzberg, ja, einer unserer Bezirke ist hier in Berlin, wo ja halt die Gentrifizierung sehr stark betrieben wird und halt Mieter entmietet werden und so weiter. Und da gibt es ganz viele Kollegen, die da sitzen und Menschen beraten, habe ich auch gemacht in Neukölln. Ja. Das war in der Sonnensiedlung da hinten, Sonderlee. Da gab es halt auch so eine Art Kiez-Oase. Es gibt ja so Quartiersmanagement oder sowas. Mhm, also falls man mal mit einem Anwalt Kontakt aufnehmen will und sich nicht traut, halt in ein Büro reinzugehen, kann man auch solche Orte aufsuchen.
Und das ist ja sicher, das ist ja deutschlandweit ein Angebot. Ne?
Ja, muss selbstverständlich.
Ein bisschen, muss man sich einfach mal ein bisschen kundig machen.
Ja, also, also und da gibt es wirklich mannigfaltige Angebote. Ja.
Ja, also ich kann, wie gesagt, ich kann nur als Privatperson sozusagen sagen, dass das wirklich für mich eine Menge verändert hat in der Wahrnehmung und wie du sagst.
Das finde ich schön.
Egal, ob es jetzt ein schlechtes, ich weiß gar nicht, also bei mir war es jetzt nie, ich wäre immer lieber zum Anwalt als zur Wurzelbehandlung gegangen. Aber vielleicht sich auch einfach nicht so im Klaren sein, hilft das jetzt? Oder na, man hat dann oft, denkt man schon, man ist in so einer Ausweglosigkeit irgendwie in einer Situation oder so. Und deshalb finde ich das wirklich super wichtig, das darüber aufzuklären. Jetzt muss ich dich natürlich als nächstes fragen.
Frag mich.
Warum?
Jura.
Bist du Anwältin geworden? Ja. Warum hast du Jura studiert?
Ja, ist eine gute Frage.
Wann war der Punkt im Leben, wo du dir gedacht hast, das ist mein Weg, da will ich hin?
Okay, also ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben. Haben wir viel Zeit?
Wir haben schon noch.
Oh, okay, also dann will ich es doch versuchen, juristisch kurz und knapp zu halten. Also das heißt, ich bin Neuköllner Kind türkischer Eltern. Mhm. Also meine Eltern sind Türken. Mein Vater ist 1968 nach Deutschland gekommen.
Darf ich ganz kurz was einwerfen?
Ja, bitte.
Weil wir haben, bevor das Gerät lief, kurz drüber gesprochen. Und du hast mir gesagt, dass deine Mutter eigentlich nicht genau weiß, wie alt sie ist.
Nee, weiß sie auch nicht.
Mhm. Mhm. Das, also, kannst du es kurz erklären?
Ja, kann ich. Und zwar ist das ein Schicksal, was viele Türken älterer Generationen teilen. Und zwar ist die Türkei im Vergleich zu anderen Staaten eine relativ junge Republik. Und das war ja früher eine Monarchie, musst du dir vorstellen. Und Mustafa Kemal Atatürk, der Gründer der modernen Türkei, von dem ich übrigens auch ein großer Fan bin, ne? Nicht von allem, was er gemacht hat, aber größtenteils gehe ich d'accord mit seinen Entscheidungen für den Staat, hat eben überhaupt das erste Mal ein Meldesystem eingerichtet in dem Staat. Und es gab Also das erste Mal überhaupt die Aufforderung, auch eine Volkszählung. Und das ist auch tatsächlich so, Nachnamen haben die Türken, also wirkliche Nachnamen, so wie wir sie kennen, auch erst seit den seit der Republikgründung, Anfang der 20er Jahre. So.
Okay.
Und da gab es halt die Aufforderung und da mussten halt, da die Türkei ein zentralistisches System ist, viele Menschen halt in die nächstgrößere Stadt, wo es überhaupt eine Behörde gab, wo man sich anmelden konnte und auch die Geburt der Kinder. Und es gab oft dann eben, so wie bei meiner Mutter auch, dass mein Opa dann endlich die Zeit gefunden hat, seine Kinder anzumelden. Und dann kam er da an und wenn man ihn dann gefragt hat, wann das Kind geboren ist, hat er gesagt, ja, zu Zeiten der Kirschblüte. Das klingt so ein bisschen romantisch, klingt so ein bisschen nach so einem Martial-Arts-Film. Ja. Und dann haben halt sehr viele Sachbearbeiter ihre Arbeit sich dadurch erleichtert. Ja,
frühe Kirschblüte, späte Kirschblüte.
Nein, gar nicht. Okay. Sondern die haben gesagt, ist das für dich in Ordnung, wenn wir das Datum von heute eintragen?
So. Okay.
Und so war es dann halt auch oft. Ja. Ja, ja. Und so oft ist es so, dass zum Beispiel ältere türkische Menschen auch am 1.1. eines Jahres Geburtstag
haben. Auffällig oft.
Ja, tatsächlich, also wow. So viele können gar nicht am 1.1., aber ja, weil sich das anbietet, man kann sich das gut merken.
Ja,
so,
ja. Ich verstehe.
Ja. Dann hieß es halt vor 3 Jahren und dann hat der Sachbearbeiter gesagt, gut, dann sagen wir 1.1., weiß ich nicht, 1963 oder so. Ja.
Gut, das war wahrscheinlich irgendwann in Deutschland auch so, als das erste Mal das System eingeführt wurde. Ne? Also ich denke, das zieht sich wahrscheinlich durch alle Länder, wo irgendwann diese Registrierung...
Kann sein. Also darüber hatte ich mich noch gar nicht informiert, muss ich dir sagen.
Bin mir ziemlich sicher.
Ja,
ja, du gibt sicher Gegenden irgendwo in Österreich, in den Bergen und so, wo das... Also weiß ich jetzt gar nicht, ne?
Ja, wobei,
nicht so lang her ist.
Dass, wobei, ich glaube, dass bei uns... Ich meine jetzt mit uns, also Europa oder Abendland oder auch Deutschland.
Mhm.
Und tatsächlich das doch durch die christliche Prägung und das Taufregister in der Kirche.
Gut, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Da
ja, und gerade der, in ländlichen
das stimmt.
Gegenden.
Da hat man einen Überblick.
Ja.
Und 200 Millionen, 1000 Feiertage und so. Ne? Da ist, ja, stimmt. Gutes Gegenargument.
Gut.
Ja. Dein Vater kam
1968 kam er nach Deutschland, genau. Auch nicht als Gastarbeiter tatsächlich, sondern als sein jüngerer Bruder ist Ringer gewesen und wurde von einem deutschen, süddeutschen Ringerverein angeworben, also als Sportler. Mhm. Und mein Vater ist der älteste Sohn einer neunköpfigen Familie.
Mhm.
Und mein Vater ist eigentlich Schneider gewesen.
Mhm.
Und wie meine Mutter auch. Meine Mutter ist auch Schneiderin.
Mhm.
Und die hatten ihr Schneiderbusiness da in dem Ort. Das ist in der Westtürkei.
Mhm.
1,5 Stunden von Istanbul entfernt. Am Meer.
Das heißt, die waren da schon verheiratet?
Ja, ja.
Ja.
Und jedenfalls hat dann mein Opa, wohl mein Vater, gesagt, du begleite doch deinen Bruder nach Deutschland. Erstens erweiterst du so ein bisschen deinen Horizont. Zweitens kannst du ein bisschen auf den Jungen Acht geben, dass der sich da so richtig einlebt und kein Missbrauch.
So ganz alleine da.
Exakt.
Mhm.
Und so kamen die dann nach Gottmondingen, glaube ich. Das ist in der
Wo
Nähe
ist
von...
Das denn? Ich habe noch nie gehört.
Ja, das ist in der Nähe von Stuttgart, also im Ländle. Also mein Vater ist zeitlebens ein großer Fan der deutschen Provinz gewesen, voll gemein, wenn ich das sage. Ne? Aber ich bin tatsächlich manchmal sehr arrogant als Berliner, das muss ich jetzt mal sagen. Aber jedenfalls, also er war ein riesen Fan davon. Und mein Onkel, also der Plan war auch natürlich, dass er maximal ein halbes Jahr bleibt. Wie bei vielen Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, auch als Gastarbeiter. Und die Geschichte nahm dann seinen Lauf. Es gab anscheinend da irgendwelche Querelen, die mein Onkel verursacht hat. mit irgendwelchen dunklen Gestalten, mit denen er nicht hätte irgendwie was machen können.
Also im Ringermilieu. Ja, genau. Also er war jetzt kein Brecher anscheinend, also soweit ich mich erinnere, ich weiß nicht, wie gut das, wie wahr das ist, aber war das so, dass mein Onkel...
Ist ja auch wieder ein ganz eigenes, spannendes Thema, Familienmythen.
Genau.
Da gibt es in meiner Familie auch, ne, wo man dann irgendwann nicht mehr genau weiß, was war eigentlich, jeder erzählt irgendwas und so. Ja, spannend. Mhm.
Jetzt habe ich den Mund voll.
Ja, dann...
Kau ich erstmal. Also, jetzt, lange Rede. Mein Onkel sollte einen Ringkampf verlieren und hat es nicht.
Mhm. So,
obwohl er es behauptet hat.
Verstehe.
Und da gab es dann Stress. Und ohne, dass er meinem Vater Bescheid gesagt hat, ist er dann abgehauen mit einem LKW-Fahrer, den er angehalten hat, per Anhalter. Mhm. Und der LKW-Fahrer hat gesagt, er fahre nach West-Berlin. Mhm. Mein Onkel wusste nicht und sagte, ist West-Berlin cool? Und der Fahrer hat gesagt, ja.
Gut, Mauer und so, ne?
Der ist super, das ist super da. Da steht eine Mauer in der Stadt. Und mein Onkel hat gesagt, ja, super, muss ich sehen. Und dann kam der halt nach Berlin. Und mein Vater hat das dann, ich glaube, 3-4 Tage später mitbekommen und folgte ihm nach Berlin. Und dann... fanden die beide Berlin sehr spannend und lebten hier auch eine ganze Weile auf der Straße, glaube ich, so eine Woche oder so, weil die halt keinen Garten. Es war auch, glaube ich, Sommer und da war der Tiergarten okay.
Also ja, gut, so, im Sommer in Berlin,
ja,
ne? Das,
genau.
Das, ja, okay. Ja,
bis dann ein anderer türkischstämmiger Mensch, den ich als Onkel Ekrem dann kennengelernt habe, als Kind, die beiden angesprochen hat, ob die denn Türken seien, und die sagten dann ja. Die unter ihre Fittiche genommen hat und denen einen Job besorgt hat, und zwar in den Fissmann-Werken.
Okay.
Mein Vater hat mir das immer so erzählt, eines Abends kam der Herr Ekram nach Hause und sagte so, Jungs, ab morgen seid ihr Schweißer. So, mein Vater in seinem Leben noch nie gehört.
Schneider, okay.
Und mein Onkel auch nicht. Und ja, und dann haben die in den Fissmann-Werken in Berlin-Neukölln angefangen, Elektroschweißer zu lernen auch. Und als die nach Berlin kam, in den 60er, 69, 70, gab es in Berlin von der Landesbehörde, Landesordnungsbehörde, das kennt man auch als Ausländerpolizei, die LABO, Zuzugsbeschränkungen, um die Ghettoisierung von Türken zu verhindern. Und sodass, da durfte man also nicht mehr nach Kreuzberg ziehen oder in Wedding. Also das waren dann so die beiden Bezirke, die sozusagen überfüllt waren. Genau, und deswegen sind dann mein Vater und mein Onkel nach Neukölln gezogen. Und Neukölln war zu diesen Zeitpunkten, als sie da angekommen sind, ja, Stadtrand, wie ein Dorf, ganz ruhig. Und die fanden das schön. Außerdem war es nah. Rudo gehört ja auch zu Neukölln. Und in Rudo standen halt die Fissmann-Werke. Ja, und dann... hat mein Vater meine Mutter kontaktiert und hat gesagt, du, ich habe hier in einer Fabrik einen Job gefunden und ich verdiene auch gar nicht schlechtes Geld. Lass mich mal hier ein bisschen was zusammensparen und dann komme ich. Na, und meine Mutter ist eine sehr selbstbestimmte Frau, hat gesagt, ja, also nein.
Ich komme gleich.
So, also entweder kommst du oder ich komme mit.
Aber die hatten noch keine Kinder.
Doch, die hatten schon drei Kinder.
Ach, okay.
Ja, ja, meine älteren Geschwister.
Okay,
also wir sind zu fünft.
Ja, ja, ja.
Und,
ja, Wahnsinn.
Ja, genau. Okay. Und die waren halt...
kann ich verstehen, dass er auch gesagt hat, so, die, ich will jetzt eigentlich nicht noch länger irgendwie da warten, sondern...
Ja, ja, und dann ist meine Mutter das erste Mal in ihrem Leben geflogen. Und zwar noch mit Pan Am.
Classy.
Ja, ja, und landete auch in Tempelhof. Also, und sah also das erste Mal in ihrem Leben auch Amerikaner. Das ist bis heute so geblieben, dass sie, wenn sie einen Mann gut aussehend findet, sagt, der sieht aus wie ein Amerikaner. Und genau, da, ich bin auch noch mit, ich erinnere mich auch noch an die GIs. Also, ich bin mit GI-Kindern auf der Grundschule gewesen. Meine Grundschule... Ja, mein Grundschulhof wurde Heidelberger Straße begrenzt von der Mauer.
Ja, ja, so, dass wir, ging ja da.
Ja, ja, exakt. Ja, also ja. Da, ich erinnere mich sehr gut noch an die Mauer. Ja, und auch an unsere Welt. Interessanterweise kam das erst später, dass wir die Eingesperrten waren. Mhm. Für mich. Also ich habe mich als Westberlinerin nie eingesperrt gefühlt. Interessanterweise.
Klar. Ja. Ja, spannend. Ja. Ja, ich meine, wir sind ja gleich alt. Und ich habe ja auch so ein bisschen Westberliner Erinnerungen als Kind. Weil meine Eltern hatten ja Freunde, die in Westberlin gelebt haben.
Warst du auch als Kind hier?
Ja.
Toll.
Und spannenderweise Juristen.
Wirklich? Nein.
Wirklich. Und die sind halt, ich glaube, Anfang der 80er oder so oder Ende der 70er nach Berlin, haben sich sozusagen versetzen lassen, weil es gab ja auch diese Regelungen, dass man, also ich glaube, man hat ja dann auch sehr gut verdient oder hat noch sowas draufgezahlt bekommen, wenn man nach Westberlin gegangen ist. Weil
die Inselzulage.
Genau, die Inselzulage. Und genau, und das waren halt alte, ganz alte Freunde von meinen Eltern und die haben wir dann ab und zu besucht. Und als Kind hat mich diese ganze Geschichte mit der Mauer halt irgendwie null interessiert, weil ich fand es viel spannender, die hatten halt Kinder im gleichen Alter, irgendwie mit denen zu spielen. Ich weiß noch einmal bin ich mit in die Schule gegangen, weil da waren quasi in Bayern Ferien und hier war aber Schulzeit und das war für mich das Aufregendste, in einer anderen Stadt mit in die Schule gehen zu dürfen. Ich bin ja auch in der Grundschule noch sehr begeistert in die Schule gegangen. Das hat sich dann später geändert. Und genau, und deshalb, wie gesagt, also meine Eltern haben so dieses typische West-Berlin-Touristen-Sightseeing eher ohne mich gemacht. Und ich kann mich dann nur erinnern und irgendwann war halt, also klar, Mauerfall und so habe ich natürlich auch alles schon. Ich meine, wir waren ja 9, ne? Also das hat man auch in Bayern mitbekommen und es gab ja auch DDR-Flüchtlinge, die nach Bayern gekommen sind und ich hatte Schulfreunde, die haben Leute auf der Couch aufgenommen, so das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne?
Also da kriege ich immer noch Gänsehaut.
Ja.
Guck mal, du sprichst davon, ich habe Gänsehaut. Ich kriege immer noch Pipi in den Augen, wenn ich diese Bilder sehe von den Menschen, die auf der Mauer tanzen. Denn wir hatten wirklich, also wir sind ja mit einer sehr starken Propaganda auch groß geworden gegenüber dem Osten. Und das war also das Allerschlimmste. Und ich weiß auch, dass wir...
Warst du mal in Ostberlin?
Ich war nie in Ostberlin, nie. Nie, weil ich hatte, also meine Eltern fuhren mit uns oft in den Wedding, weil dort auch, weiß ich nicht, der türkische Fleischer und was weiß ich, was im Wedding war. Und da sind wir mit der U6 halt auch durch diese Geisterbahnhöfe und so.
Ja, eben. Und ich weiß, muss man vielleicht kurz erklären für die ZuhörerInnen, die das gar nicht wissen.
Genau.
Die ist ja dann sozusagen durch den DDR-Part durchgefahren. Und hat an den Haltestellen nicht gehalten, ne?
Aber sie ist langsamer gefahren, sodass man halt so ein... ja, leeren, abgedunkelten U-Bahnhof gesehen hat.
Man kann es, auf YouTube gibt es Videos.
Ja, also man kann, und manchmal hat man auch so einen Fopo, also so einen Volkspolizisten da auch mal gesehen und so. Und ich weiß noch, dass wir, das war für uns schon, ja, ein bisschen gruselig. Also man hat immer gedacht, oh Gott, was ist, wenn die U-Bahn, nicht Mann. Ich habe manchmal in meiner Fantasie, ein sehr fantasievolles Kind gewesen, gedacht, was machen wir bloß, wenn die U-Bahn stehen bleibt und wir nicht mehr rauskommen aus der DDR? Weil die DDR war ja also das Allerschlimmste. Oder wenn man, so wie man das auch aus den Reportagen kennt oder aus den Dokumentationsfilmen, wenn die Türken dann mal in ihrem Jahresurlaub mit vollbepackten Autos, genauso sind wir auch verreist, 3 Tage in die Türkei gefahren, also 3 Tage Autofahrt in die Türkei, eben durch die DDR gefahren sind, dann war das immer wie so eine Art Erleichterung, wenn man Helmstedt, ja, Helmstedt war dann sozusagen westdeutsch und das war dann so, oh, wir haben es geschafft. Also so, wir sind durch die DDR durch, ohne dass uns irgendwie was Böses passiert. So voll komisch, ne? Es war so eine ganz abstrakte Angst, ne?
Ja.
Und das weiß ich noch, wie aufregend das für mich war. Ich erinnere mich, als wir tatsächlich, als die Mauer dann weg war und ich gesehen habe, dass die Stadt halt dahinter wirklich weitergeht. Also das...
Klar, also das ist ja einfach so ein Phänomen, in einer Stadt auch als Kind gerade, ne? Irgendwie also wie du sagst,
es war ja normal. Normal. Also willst du auch ein bisschen was hast?
Ah, ich habe noch ein bisschen.
Okay. Ja. Es war ja normal. Also die Mauer war ja da. Und man kannte sie so, also die Stadt.
Ja. Man hat sich halt damit arrangiert, also man kann es ja nicht anders.
Und in die Klassen, also meine erste Grundschulklassenfahrt, ging halt an den Wannsee. Mhm.
Ist jetzt auch nicht so weit?
Nee, aber das war für ein Neuköllner Kind war das schon weit. Das war also der Wannsee. Ne? Interessanterweise war unser Landesschulheim am Wannsee, die ehemalige Villa der Wannsee-Konferenz.
Ach komm. Wirklich? Da ist ja jetzt eine Gedenkstätte.
Ich weiß noch, wie schockiert ich war. Und auch meine beste Freundin, die mit
ich zusammen... Auch ein bisschen
ich weiß noch, dass wir eben... Das war für uns halt Schullandheim und da war halt auch Krummelanke, Klado, Wasser.
Ganz kurzer Einwurf. Ich glaube, die meisten wissen, was die Wannsee-Konferenz war, aber das war einfach eine Konferenz, in der das Nazi-Regime die sogenannte Endlösung bestimmt hat. Ja. Also die Vernichtung der europäischen Juden.
Ja, genau. Und das ist eigentlich ein ziemlich fürchterlicher Ort im Grunde.
Genau, also ich war da zufällig vor 2 Jahren, weil ich einen Ausflug an Wannsee mit meinen Eltern gemacht habe und wir eigentlich in der Liebermann-Villa waren, die da um die Ecke ist. Und
wunderschön.
Dann sind wir halt dahin spaziert und haben uns das dann natürlich auch angeschaut. Mhm. Also da ist mittlerweile ein Museum und eine Gedenkstätte, ja.
Genau, das war unser Land.
Crazy, okay, wow. Du hast es tatsächlich geschafft, zu erzählen und aufzuessen.
Also ich nehme mir noch einen Nachschlag, wenn
ja,
ich darf.
Bitte,
also
unbedingt.
Ich finde den Salat
köstlich. Ich kann dir auch gerne noch
du musst auch mehr essen. Seller.
Ich weiß. Ich
ja.
Ess dann nachher noch, wenn wir
das uns essen. Das ist so ein türkisches Ding.
Du musst mehr essen.
Ja, du musst
ja,
mehr essen.
Ja gut, ich habe ja eine ostpreußische Großmutter.
Bei der ist das auch so.
Da wurde einem auch viel Essen in den Mund gesteckt. Genau. Weißt du was? Das ist doch die perfekte Überleitung. Lass uns doch mal ein bisschen über Essen reden.
Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut.
Genau, also ich finde, um das noch kurz abzuschließen, also bis jetzt schon ist wirklich eure Familiengeschichte filmreif, würde ich sagen. Und es ist einfach so spannend zu hören, weil es natürlich eine Perspektive ist, die ich überhaupt nicht kenne. Oder nur sehr teilweise, vielleicht noch am ehesten, weil meine Mama halt lange Grundschulrektorin war und da natürlich auch viele Geschichten von vielen Kindern irgendwie viel Privates mitbekommen hat. Aber lass uns übers Essen reden. Und ich habe ja auch 12 Jahre in Neukölln gewohnt.
Ich weiß.
da sieht man ja auch sehr viel türkische und arabische Esskultur natürlich, weil da sehr viele Menschen mit diesem kulturellen Background leben. Essen ist definitiv ein großes Thema.
Ich liebe Essen.
Ja, ja. Und eben auch in türkischen Familien, nehme ich an.
Ich weiß noch, dass ich von jemandem hörte, dass eine Frau gemeinsames Essen anbietet. Und das war 2012.
12.
Ja, genau.
Wow.
Und da war ich Strohwitwe, wie man so sagt, weil da war mein Nochmann nach England gegangen, um seinen Master zu machen. Und ich war in Berlin und hatte gerade 2011 die Kanzlei gegründet mit Regine. Mhm. Und es war sozusagen das erste Gründungsjahr. Mhm. Wir haben gearbeitet wie ein Tier. Ne? Mhm. So. Und fand das einfach diese Idee, gemeinsam zu essen, unheimlich toll, weil ich lebte ja da schon längst in einer eigenen Wohnung und vermisste den Familienverband. Und deine Philosophie war ja ähnlich, ne? Das gemeinsame Essen
zu zelebrieren. Ich wollte gerade sagen, also 5 Kinder, ne? Da ist ja auch was los.
Und das fand ich so schön. Und da weiß ich noch, dass ich das erste Mal zu deinem Dinner kam. Und ich weiß noch, wie beeindruckt ich war, weil bis dato, und jetzt komme ich auf das Essen zu sprechen, für mich vegetarisches Essen eigentlich nur, also ich bin ja gläubige Muslimin, also das bedeutet, ich esse freiwillig kein Schwein. Und zwar nicht, weil ich denke, dass Schwein schlecht ist oder ein schlechteres Tier ist oder unreines oder was die Leute alles erzählen, sondern ich verfechte nicht diese Ansicht. Ich glaube, dass Schweine sehr reinliche Tiere sind und ich glaube auch, dass Schweine sehr süße Tiere sind und letztendlich bin ich und auch schlau, ja, und ich sage jetzt hier auch, dass ich ein carnivorer Mensch bin, also ich bin ein Fleischesser, ich esse nicht mehr so viel Fleisch wie früher, aber das heißt also, ich denke, es macht keinen Unterschied, ob man ein Schwein isst, wenn man Fleisch isst, oder ob man ein Lamm isst oder eine Kuh.
Ja.
Also ich mache da zwischen den Tieren keine Unterschiede. Ich glaube, dass es einfach eine religiöse Regelung ist.
Ja.
Und ich halte mich an diese religiöse Regelung, weil ich finde, das ist eine der leichtesten religiösen Regelungen, an die man sich halten kann. Einfach mal auf Schweinefleisch zu verzichten. So, das ist also so. Aber bis dahin, also bis ich Sophias Dinners, deine Dinners besucht habe, war halt eben vegetarisches Essen für mich immer die schweinfreie Alternative in deutschen Kantinen oder in der Mensa, in der Uni.
Verstehe.
Und dementsprechend auch sehr farblos. Ja, wobei, jetzt komme ich halt auf die Kulinarik, mit der ich groß geworden bin, zu sprechen. Meine Eltern sind aus dem Westen der Türkei und meine Mutter hat balkanische Wurzeln, also ihr Vater ist Albaner, sodass die Balkanküche mir auch nicht fremd ist, weil meine Mutter von ihrer Mutter die Balkanküche gelernt hat. Und die, der Opa von meiner Oma mütterlicherseits ist auch Albaner gewesen. Und die Küche, jedenfalls also die türkische Küche, mit der ich groß geworden bin, die ist gar nicht so fleischlastig. Das ist sehr gemüselastig, genau. Also für mich war deswegen, also ist vegetarisch nochmal unterteilt gewesen in türkisch, vegetarisch. Aber das war dann relevant, weil das war halt sozusagen Hausmannskost. Von Artischocken über jedwede Art von Eintopf oder eben Bohnen oder auch, es wird zum Beispiel sehr viel auch mit Kohl gekocht. Also in der türkischen Küche, die ich kenne. Da muss ich noch schnell sagen, ich habe dann im Referendariat mit einer Freundin zusammengewohnt, deren Eltern aus einer ganz anderen Region der Türkei sind, deren Küche sehr fleischlastig ist. Und da gab es sozusagen ein Inner Culture Clash. Ja.
Spannend.
Ja. Und dann aber, als ich bei deinen Dinnern war, was ich für eine Freude empfand über die Buntheit deiner vegetarischen, also damals war das ja noch vegetarisch.
Es war gerade an der Grenze zu vegan.
Genau. Und das, aber das fand so ich auch sehr spannend. Das fand ich auch sehr spannend, Sophia, weil dann begann das ja auch. Ich kam ja auch dann noch zu dem veganen Dinner, wenn du dich erinnerst.
Ja, ja.
Und es wurde immer spannender.
Ja, genau. Es war so, also vielleicht auch, um das zu erklären, ich glaube, ich war damals selber so an der Schwelle zwischen vegetarisch und vegan. Ich habe 2012 mit diesen Dinnern angefangen. Und es war aber einfach so, dass sehr schnell schon zu der Zeit in diesem Umfeld in Berlin halt einfach Leute gefragt haben, gibt es auch eine vegane Version? Und dann war für mich irgendwann klar, auch als ich selber noch nicht 100% vegan war, so klar, dann mache ich es halt gleich vegan, bevor ich jetzt anfange, irgendwie zwei Desserts zu machen oder so. Ne? Also macht ja auch überhaupt keinen Sinn, rein logistisch.
Und das hat auch gut geschmeckt.
Genau. Übrigens. Und dann war es eh alles vegan.
Ja.
Ab dann. Ja.
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 Ja, umso glücklicher für mich, weil ich keine Ahnung, ob ich auf die Idee gekommen wäre, wenn ich dich nicht gekannt hätte, überhaupt vegan irgendwie anzudenken.
Total. Und ich meine, es hat sich ja in den letzten 8 Jahren auch eine Menge getan. Ne? Also ich würde sagen, mittlerweile ist es viel omnipräsenter und du gehst irgendwo hin und dann du isst auch viel schneller mal einfach einen veganen Kuchen, weil es den einfach in einem Café gibt oder so. Ne? Also es hat sich
was mich ja sehr freut für dich.
Ja.
Ja. Aber ich muss sagen, was mich so ein bisschen nervt ist, und das nervt mich also wirklich bis heute, sind diese Vorbehalte. Also irgendwie, du wirst das besser kennen als ich. Ne? Aber wenn ich zum Beispiel von dir erzähle oder von deiner Küche erzähle, erzähle gerne auch von deinen Büchern, die ich auch benutze. Und wenn man mich zum Beispiel fragt, was also woher ich das Rezept habe oder so, und ich sage, das ist eine wirklich mir liebe Freundin und die hat mich überhaupt also sozusagen erleuchtet in der Hinsicht, dass es wirklich fabelhaftes veganes Essen gibt oder so. Sobald das Wort fällt, ist das wie so ein Trigger für manche.
Deshalb benutze ich ja mittlerweile das Wort pflanzlich.
Pflanzlich.
Pflanzliche Küche.
Das finde ich interessant.
Ja, ja. Nee, wirklich. Also das war glaube ich, irgendwann eine bewusste Entscheidung. Und zum Beispiel mein letztes Buch, wo ja auch wirklich das Hauptthema Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelwertschätzung ist, ist ja das erste, wo nicht vegan auf dem Titel steht, was eine bewusste Entscheidung war, weil ich einfach viele Leute mit diesem Thema erreichen wollte und weil ja auch in dem Buch zum Beispiel auch Informationen zu tierischen Lebensmitteln drinstehen, auch wenn die Rezepte vegan sind. Und ich habe lustigerweise, man sollte ja eh immer nie die Amazon-Bewertungen lesen. Ich habe letztens eine gelesen und es war nur eine. Und da stand tatsächlich, dass es eben eine Person war, die das Buch ja so ganz toll fand und informativ und optisch ansprechend. Aber sie hätte sich so ein bisschen tricked gefühlt, quasi so ein bisschen geärgert, weil sie nämlich gedacht, ja, das tut mir jetzt aber so leid. Weil nämlich die Kapitel, wo ich über tierische Produkte schreibe, ich natürlich über die Nachhaltigkeitsproblematik schreibe. Also ich habe ganz bewusst zum Beispiel beim Thema Fleisch oder beim Thema Fisch gar nicht so über so tierethische Aspekte geschrieben, sondern in erster Linie wirklich, was das für Auswirkungen aufs Klima hat, die Leerfischung der Weltmeere und so. Und da gibt es einfach keine Pro-Argumente. Also das ist
einer so der krass. Gründe, einer der Gründe, weshalb ich auch tatsächlich weniger Fleisch konsumiere mittlerweile. Ja, ja? Also die Sache ist halt eben die, Klima geht uns
alle. Das weiß man halt mittlerweile. Exakt. Einfach.
Genau, und das geht uns auch wirklich alle was an.
Das ist keine Vermutung, sondern das sind halt Fakten.
Ja. Exakt, ne? Ja. Und es spielt schon eine Rolle.
Ja.
Auch für meine bewusste Entscheidung, wenn ich dann Fleisch besorge. Ich mache das tatsächlich aber auch so, wie meine Mutter das gemacht hat und auch wie meine Oma das gemacht hat. Also die Sache ist halt die, ich bin kein Verächter zum Beispiel von Innereien oder sowas. Ja. Ich finde, das ist das Allerschlimmste.
Du kaufst quasi die unsexy Sachen dann.
Also Gesetz im Falle, ich gehe jetzt, genau. Also es hat alles damit auch begonnen, dass ich zum Beispiel meinen Fleischkonsum nach Bio und ethischen Sachen ausgerichtet habe. Das heißt, wenn ich Fleisch kaufe, dann kaufe ich Fleisch vom Fleischer. Ja. So. Ja. Fleischer bedeutet bei mir, ich habe einen guten Fleischer in der Sonnenallee. Ja, so. Und es ist halt dann so, dass ich, wenn ich mir zum Beispiel vorgenommen habe, weiß ich nicht, Steak zu kaufen, dann kann es aber passieren, dass halt Steak nicht mehr da ist.
Mhm.
So.
Ja.
So. Das ist etwas, was, finde ich, einen Unterschied macht, was den Fleischkonsum angeht.
Ja.
Dann, aber die andere Seite ist halt auch, dass ich denke, wenn schon ein Tier sterben muss, weil ich es essen will, ja, dann finde ich, und das ist auch etwas, womit ich auch erzogen wurde übrigens, also, dass man alles davon verwendet übrigens, also vom Fett, so, abgesehen jetzt von den ethischen Problematiken, die ich absolut nachvollziehen kann, vielleicht komme ich da auch irgendwann hin, aber die Sache ist halt eben die, deswegen fand ich das auch sehr gut, was du in deinem letzten Buch eben geschrieben hast mit der Nachhaltigkeit oder auch die Grausamkeit dieser Tötung von männlichen Küken und so, ja. Widerlich
einfach. Das ist ja einfach der Punkt, dass es nichts mehr mit kleinen Betrieben und ich brauche es, um zu überleben und so zu tun.
Überhaupt nicht.
Also diese Entfremdung und das finde ich halt auch das Unethische dran.
Reiner Kapitalismus ist das.
Total.
Ja.
Aber lass uns nochmal beim Essen bleiben.
Gut.
Wie stark, würdest du sagen, bist du einerseits von der türkischen Küche und von der deutschen Küche beeinflusst? Und weil wir vorhin schon von Culture Clash gesprochen haben, wie ist es dann bei dir daheim? Wie kochst du selber?
Oh, ganz interessant. Also, ich habe tatsächlich angefangen, mehr türkisch zu kochen, seit meine Tochter Essen zu sich genommen hat, interessanterweise. Mhm. Und ich kann dir gar nicht sagen, was der Grund dafür war. Vielleicht ist das eine Form von Prägung.
Mhm.
Aber ich liebe so deftige deutsche Küche. Also da bin ich halt Berlinerin und für mich ist
tatsächlich halt so eine Bratwurst auch etwas sehr, also immanent Wichtiges. Also ich finde, das ist halt einfach so ein Ding. Aber natürlich ist deutsche Küche nicht Bratwurst. Aber was ich zum Beispiel meine, ist Zwiebelrostbraten.
Deutsches Streetfood.
Exakt, ja, das ist Streetfood. Ja, aber so, ich koche oft eine Fusion. Glaube ich, aus beiden Welten. Ja? Zum Beispiel habe ich eine Art Rosenkohl, ist in der türkischen Küche erst populär seit sehr kurzer Zeit. Also
ist ja mit manchen Gemüsen, ne, auch hier so, dass die eher...
Okay. Ja, so. Und ich koche, ich liebe Rosenkohl. Ich finde Rosenkohl lecker. Ich bin da ein bisschen seltsam. Viele Menschen verstehen das nicht.
Aber also ich finde Rosenkohl auch lecker.
Ja, ja, das glaube ich dir, weil du hast auch einen guten Geschmack.
Danke, vielen Dank.
Aber also ich koche zum Beispiel Rosenkohl auf türkische Art.
So. Das heißt, wie würdest du das machen?
Wie mache ich Rosenkohl? Also natürlich die kleinen... Strünke entfernen und die äußeren Blätter, die nicht mehr so hübsch aussehen vielleicht. Muss man nur gucken, in welchem Zustand die sind. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ne? Man muss nicht alles wegschmeißen.
Genau, meistens schaut es drunter noch super aus.
Wunderbar, und es schmeckt auch.
Die Blätter wegmacht.
Ja, und es schmeckt auch. Ne? Ja. Und dann wird in einer, wird meistens in einem Schnellkochtopf bei mir, weil ich nicht die Zeit habe. Wenn es
schnell gehen muss.
Ja, ja, genau. Also ich habe einen Schnellkochtopf. Im Topf Zwiebeln andünsten mit einer Knoblauchzehe. Ich mag Knoblauch. Entgegen der Annahme vieler Menschen ist die türkische Küche gar nicht so knoblauchlastig. Ich benutze viel zu viel Knoblauch eigentlich. jedenfalls nach meiner Mutter. Aber also, mir schmeckt es. Und dann halt, wenn die Zwiebeln glasig sind, Tomaten, die ich in Würfel geschnitten habe und gern auch ein bisschen Tomaten mag, Olivenöl. Also genau, das hätte ich vorher sagen sollen. Die Zwiebeln werden in Olivenöl angedünstet.
Ja, heißt das gedünstet. So?
Genau. Und dann kommt der Rosenkohl rein. So, und jetzt kann man nach Geschmack Brühe benutzen, muss man aber nicht. Mache ich je nach Gusto. Und ich gebe zu, dass ich manchmal ein bisschen Zucker reinmache, wobei ich davon auch Abstand genommen habe mittlerweile. Aber ich mag diese Süße.
Leichte,
Wobei da kann man den Zucker, diesen raffinierten Zucker auch sehr gut ersetzen durch diesen Sirup. Es gibt ja diesen Zuckerrübensirup, glaube ich, oder jede Form von Sirup.
Ja.
Oder auch Agavendicksaft, ne? Ja. Und so, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Und dann wird das gewürzt und dann ja, wird das im Grunde gar gekocht. Und das ist das Essen. Daneben kann man Reis essen oder türkischen Pilau. Das ist halt Reis, wo Reisnudeln angebraten werden in Butter und dann erst der Reis raufkommt. So, dass es halt so eine... Ja, eine Butternote bekommt. Genau, es gibt Reisnudeln.
Ja, ich kenne die.
Genau, die kennst du ja.
Ach, die werden mit Reis auch gemischt.
Genau, das ist Pilau, so nennt sich das. Übrigens habe ich neulich einen Lachkrampf gekriegt am Rathaus in Neukölln, weil dort ein türkischer Pilau-Laden aufgemacht hat und die haben Pilau, also ein Wortspiel draus gemacht und haben halt das Zeichen Pi, also das mathematische Zeichen Pi und daneben das Wort Love stehen. Also das, ich weiß doch, wie mein Gehirn, ich denke, was ist denn das für ein Laden und lese so Pi Love, Pi Love und auf einmal macht so mein Gehirn Pi Love draus und ich habe im Bus so einen Lachkrampf gekriegt und dachte, was ist das für eine fabelhafte Idee für einen Pilau-Laden?
Das ist
so ein Reisladen, ist das halt, ne?
Ja, siehst, dazu würde ich dich nämlich auch gerne noch was fragen, weil das finde ich ja so lustig. Ich, also wie gesagt, sehr lange in Neukölln gewohnt und die Imbiss-Leute dort sind ja auch sehr findig, wenn es zum Beispiel um das Thema vegan geht. Ne? Also mittlerweile hast du eigentlich an jedem zweiten Döner- und Falafelladen steht irgendwo riesengroß vegan. Und also und wie gesagt, es gibt ja teilweise auch, es gibt ja auch irgendwie vegane Köfte oder so, die halt aus, ich glaube, aus Weizensprot oder so gemacht werden.
Bulgur.
Oder Bulgur, genau. Also ich glaube, dass da viele Leute sehr findig gecheckt haben, dass da ein Markt dafür da ist.
Interessanterweise und, auch, dass das ja schon in der Küche vorhanden ist.
Genau,
übrigens.
Genau. Yeah. Und dann wirklich gesehen haben, okay, cool, wir können das vermarkten.
Ja, ja, hast du vollkommen recht. Und ich finde das super.
Ich finde das super. Ja, ja, total super. Und ich habe mir irgendwie schon wieder ein paar Jahre her, es war auch gar nicht in Neukölln, ich glaube, es war sogar hier in Friedrichshain, ich habe mir ein Falafel-Sandwich geholt, irgendwo dann Dürüm oder ich weiß nicht mehr. Und dann wirst du ja immer gefragt, was alles rein soll und welche Soßen. Und ich habe so voll rumgedruckst, weil ich irgendwie nicht sagen wollte, ah, welche Soßen sind denn vegan, weil es mich manchmal auch so nervt, ne, das immer so zu thematisieren, so welche Soßen sind denn jetzt vegan und wir nicht. Und ich habe irgendwie so rumgetan. Und der hat halt so meine Gedanken gelesen, meinte so, ja, also bis auf die Joghurtsoße sind alle vegan. Ich so, ja, okay. War total informiert und ja, total drauf eingestellt, dass da jetzt jemand um die Ecke kommt und irgendwie alles vegan will. Und,
ja, schön.
Ja,
also, ja, ich weiß
das,
auch gar nicht,
und ich würde auch sagen, dass sich das in den letzten 10 Jahren halt massiv so verändert hat. Ne?
Ja, ich freue mich auch darüber. Ja. Also ich finde das wichtig. Also ich verstehe das nicht, warum. Es gibt also in meinem Umfeld immer noch Menschen, die wirklich sehr allergisch darauf reagieren. Aber ich bin ja sowieso ein Verfechter vom ollen Fritz, ne? Ein jeder nach seiner Fassung.
Ja,
also, ja, also ich finde das wunderbar. Vielfalt ist doch was Schönes.
Total, ja, absolut.
Und ich muss ja sagen, also du bist da ja wirklich auch für mich mein Guru. Weißt du, so vegan ist ja, muss ich sagen. Ja, ist ja keine Lüge, ne? Also, wie vielfältig das ist. Ja, so.
Ja, das ist ja für mich selber. Also, ich bin ja da, das ist ja auch das, was mich antreibt, weil es ja auch so viele Leute gibt, die sich damit beschäftigen und irgendwie man noch so viel Neues entdecken kann. Und ich glaube, das ist auch so spannend dran, ne? Was Leute noch alles irgendwie.
Oder einfach alte Sachen in ihrem Mantel.
Wiederentdecken zum Beispiel. Ja, ja, total.
Ja, Sommerweizen und sowas, ja.
Total. Schön. Oder auch. Ich meine, was ich, das wollte ich auch schon ewig mal machen, meine Mama hat auch sehr, sehr gut so Familienrezepte archiviert und die sind ja teilweise, also von meinen Urgroß- und Großmüttern noch so ein altdeutscher Stift, die hat das zum Glück mal alles umgeschrieben, weil ich kann das nur so ein bisschen lesen und da sind natürlich, das ist dann nochmal ein anderes Thema, auch noch Kriegsrezepte. Und da gibt es zum Beispiel quasi ein veganes Leberwurstrezept.
Wow.
Einfach aus der Not, weil die Leute nichts hatten. Und ich glaube, die Basis ist tatsächlich Kartoffeln oder so, weil das war halt die einzige Basis, die man hatte.
Spannend.
Und da ist dann noch irgendwie Hefe mit drin oder so. Ich muss das echt mal ausgraben.
Mach das.
Und total.
Da hätte ich voll Lust drauf.
So 20 Shades of Kartoffeln, weißt du, weil du halt, ne, weil es irgendwie nichts anders gab.
Und, oh, ich liebe Kartoffeln.
Ja, total, ich auch. Ja. Also Kartoffeln könnte ich, naja, hatten wir heute auch.
Ja.
Den Kartoffelsalat.
Sehr lecker.
Ja, ja. Du, weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich hab dich ganz am Anfang gefragt, warum du Anwältin geworden bist. Wir haben uns total verloren in der Geschichte, sehr spannenden Geschichte deiner Familie.
Von Pontius zu Pilatus.
Yeah.
Ja, genau. Also ich, genau, da werde ich jetzt das kürzer fassen. Also die Sache ist halt eben die, meine Eltern sind dann ja in Neukölln, haben die gewohnt und gearbeitet und die waren der deutschen Sprache nicht sehr gut mächtig. Mhm. Also meine älteren Geschwister sind dann in relativ jungen Jahren, da waren meine nächstälteste Schwester und ich noch gar nicht auf der Welt, von meinen Eltern tatsächlich, wie viele Gastarbeiter das gemacht haben, in die Türkei zur Familie geschickt worden.
Mhm.
Und die waren dann dort bei meiner Oma und sind dann dort zur Schule gegangen und haben dort ihre Ausbildung gemacht.
Mhm.
Und 74 ist meine nächstälteste Schwester auf die Welt gekommen und ich 79 halt. Ende 79, also fast 80. So.
Mhm.
Und jedenfalls waren wir dann sozusagen, meine nächstälteste Schwester und ich, waren sozusagen die Sprachrohre für unsere Eltern, also jedenfalls was so die alltäglichen Bedürfnisse anging, wie zum Beispiel Arztbesuche oder sowas, dann haben wir halt für die übersetzt oder beziehungsweise ich habe halt in relativ jungen Jahren auch Briefe, die kamen für meine Eltern, auch offizielle Briefe, Betriebskostenabrechnungen oder sowas, ja, einfach dem übersetzt und so gesagt, was es, also worum es sich handelt. Und interessanterweise, wir sind ja die dritte Generation sozusagen und in der dritten Generation gab es für Gastarbeiterkinder eigentlich nur so vier Wege, die man sich ausgesucht hat. Also entweder man hat halt Betriebswirtschaftslehre studiert oder Medizin oder Jura. Ja, oder man hat eine Lehre gemacht als Arzthelferin oder medizinisch-technische Assistentin oder so weiter. Mhm, ja. So, und
also das waren so ein bisschen gesellschaftlich vorgezeichnet, auch.
Ja, naja, unsere Eltern haben uns schon gepusht. Ne?
Ja, also, das meine ich. Also so die von der Erwartungshaltung. So,
exakt, ne? Genau. Weil unsere Eltern oft in prekären Arbeiten.
Also das heißt, für euch war schon klar, also du solltest schon einen akademischen Weg auf jeden Fall.
Nee, ja, also bei mir gar nicht, weil ich war, gebe ich jetzt hier ganz offen zu, kein besonders fleißiges Kind in der Schule. Also wirklich, ich war faul gewesen, ja. Also ich bin gerne zur Schule gegangen, aber für mich war Schule eher so Amüsement.
Ja.
Und zwar, weil wir auch immer aus sehr beengten Wohnverhältnissen kamen. Mhm. Und das war wie halt eben Ausflug für mich, ja. Freizeit und freie Entfaltung, ja, so. Und also meine Eltern hatten eher gedacht, dass ich halt eine Lehre mache. Mhm. Ich habe denen auch gar nicht gesagt, dass ich mich für Jura beworben habe. Und meine Entscheidung ist gefallen mit 15. Für Jura, erstens, weil ich tatsächlich nicht unbedingt eine große Begabung hatte für naturwissenschaftliche Fächer, aber ich hatte auch keine großen anderen Talente, außer meiner Wissensgier und auch Neugier. So. Mhm. Und da hatte ich auch so ein bisschen idealisiert die Idee des Juristen. Ne? Mhm. Also ich komme aus einer Familie, in der politisches Gedankengut schon eine Rolle spielt. Mhm. Also man hat bei uns offen über Politik gesprochen und ich war auch mit meinen Eltern demonstrieren und so weiter. Die waren auch aktiv, allerdings halt eher so lokal, also irgendwie was halt die türkische Gemeinde oder eben halt die Rechte von Ausländern in Deutschland und so weiter. Also gar nicht jetzt so weltpolitisch, ja, sondern eher so lokal.
Nee, aber das ist ja immer prägend. Das ist ja immer prägend, wenn man sowas.
Genau, und ich habe auch einen gesunden Idealismus mitbekommen. Gut, den hat dann Jura einfach voll in die Tonne getreten, weil also ich möchte das hier jetzt mal kurz sagen, also Jura ist nichts für Idealisten. Also okay. Leute, ne, lasst es sein. Die Sache ist die, Jura macht einen zum Realisten, denn das Studium ist zum Kotzen. Aber ich hatte tatsächlich einen Schülerpraktikum.
Ich hatte auch einige, die gescheitert sind.
Ja, kann ich verstehen. Also wenn man nicht die
Veränderungen geschafft haben.
Ja, wenn man nicht die Veränderungen zulässt, die Jura mit einem vornimmt, ne? Das nimmt das Studium mit einem vor, dann scheitert man dran. Das glaube ich schon. Aber ich hatte halt eben mit 15 mein Schülerpraktikum, 9. Klasse, Gymnasium, ne? Und ich habe dieses Schülerpraktikum in einer Anwältinnenkanzlei auf dem Kottbusser Damm gemacht, das ist in Kreuzberg. Und das waren 6 Anwältinnen.
Alles Frauen.
Alles Frauen und die waren schwer feministisch und ich fand die schwer cool.
Also, da hast du auch echt Glück gehabt, dass du da gelandet bist.
Oder? Ja, ich habe mich auch so ein bisschen umgeguckt nach dem. Ja.
Okay.
Und ich hatte
hast du später nochmal Kontakt mit denen?
Ich habe bis heute Kontakt.
Ach, wie cool.
Ja, also die sind wirklich sehr wehrhafte Frauen und ganz starke Frauen gewesen. Und dann waren wir insgesamt 10 Frauen in dieser Kanzlei. Also es waren 6 Anwältinnen, 2 Referendarinnen und 2 Schülerpraktikantinnen, unter anderem eine davon ich. Und gut, als Schülerpraktikantin, was machst du in der Kanzlei? Du kopierst. Dann darfst du auch mal mitgehen und Akten tragen und so. Aber ich fand es Hölle aufregend. Ja. Und die waren schon so meine Vorbilder. Ja, also ich,
Liebling Kreuzberg.
So, in der Art. Noch ein bisschen wehrhafter. Und
Ist eine Fernsehserie aus den, ich glaube, 80er
Jahren, genau.
Die in West-Berlin spielt. Das kennen vielleicht auch nicht mehr alle, das ist mir jetzt nur gerade so eingefallen.
Aber ich habe gerne Liebling Kreuzberg
geschaut. Ich habe das auch gerne, ich habe das auch mit meiner Mama
gemacht. Ja, ich mochte den Mann, der hatte Chuzpe. So. Und jedenfalls habe ich dann Abitur gemacht und einigermaßen, also für meine Faulheit einigermaßen gutes Abitur gebaut und habe tatsächlich mich auch in ostdeutschen Bundesländern beworben. Was also für Jura, was damals also wirklich irgendwie keiner verstanden hat. Aber ich habe auch niemandem also von meiner Familie erzählt, dass ich Jura machen will. Die dachten eher, dass ich eben auf der Suche nach einer Lehre bin. Mhm. Weil meine Schwester war halt eher die Fleißige. Mhm. Und die hat natürlich, halte ich fest, Medizin studiert. Mhm. Ist ganz klar. Mhm. Mhm. Und war halt auch gut da drin. So. Und dann bekam ich die Zulassung an der Humboldt. Mhm. Und das war irre. Also, mhm. Weil ich also dann nach Hause kam. Und ich hatte mich schon immatrikuliert, also mhm. eingeschrieben mhm. und zeigte ganz stolz dann beim Abendessen, beim Essen, mhm. beim gemeinsamen Essen. Mhm. Mein Vater hat da immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir gemeinsam gegessen haben.
Mhm. Meine auch.
Ja, das finde ich in Ordnung. Ja. Das habe ich dann meine Immatrikulationsbescheinigung gezeigt und gesagt, ab 15.10. studiere ich Jura in Berlin. Und ich weiß noch, wie die mich angeguckt haben. Und mein Vater zu mir meinte, du weißt schon, dass das was mit Lärm zu tun hat. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube schon. Ich hatte keine Ahnung.
Ja, okay.
Also, ich habe dann tatsächlich während des Studiums lernen gelernt. Aber mhm. ich habe es nie bereut. Ich muss es echt sagen, also das Studium ist bretthart gewesen. Und ich musste mich auch eben einlassen. Aber dann hat es mir wirklich großen Spaß gemacht, denn Jura ist eine unheimlich interessante Materie dergestalt, weil Recht immer im Fluss ist. Also es ist eine ständige Entwicklung mhm. und das kommt so meiner lernbegierigen und auch meiner Neugier-Natur entgegen. Ja, also mhm. es passiert sehr viel, wie du auch wahrscheinlich jetzt gemerkt hast, zum Beispiel Corona mhm. hat ja auch das Rechtsempfinden oder auch das Demokratieempfinden. Und ich finde, dass Recht universell ist. Also es ist halt überall. Es gibt eigentlich nichts, was keine rechtliche Bedeutung hat. Mhm. Auch unser Privatleben ist rechtlich geregelt. Mhm. Der Schutz davon mhm. zum Beispiel. Oder dass jeder so leben kann, wie er will. Und dann habe ich auch festgestellt, dass mir die Arbeit Spaß macht und ja, bin dabei geblieben. Mhm. Ich weiß noch, dass ich einen Plan B hatte, dass ich also hätte das mit Jura nicht geklappt, dann wäre es irgendwas Publizistisches, Journalistisches mhm. geworden. Mhm. Aber ich bin jetzt relativ froh, dass das mit Jura geklappt hat.
Mhm. Ja. Ich würde gerade sagen, jetzt bist du ja auch schon ziemlich gesettelt in diesem Beruf.
Ja, jetzt so 13 Jahre. Mhm. Ja, doch.
Ich habe gerade mit, nicht mit Erschrecken, aber ich habe gerade festgestellt, dass wir uns tatsächlich schon über eine Stunde unterhalten.
Wow!
Was so ein bisschen meine Podcast-Grenze ist.
Okay.
Deshalb, aber ich fand es auch fast schon, ich fand es eine schöne Conclusio jetzt auch gerade. Wir könnten sicher noch ein paar Stunden länger reden. Ich habe immer am Schluss drei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die würde ich dir noch gerne stellen.
Schieß los.
Was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst?
Oh, ganz klar eine Zitrone.
Das war halt schnell die Antwort. Okay, Begründung?
Nö. Spritzig. Okay, ja, aber spritzig. Auch, mit einer harten Schale.
Okay,
sehr gut. Und auch so ehrlich manchmal.
Was war dein Lieblingsessen als Kind?
Spinat. Türkische Art.
Das heißt?
Ja, also Spinat, türkische Art ist Blattspinat.
Ja.
Und auch wieder eingekocht,
ja.
aber nicht tot gekocht.
Ja.
Ich weiß,
das wäre dann der Deutsche, das war mein Lieblingsessen.
Ja, siehst du mal. Aber ich weiß noch, dass ich in Landesschulheim, also als ich im Schullandheim war, das erste Mal, ich hatte mich tot gefreut und mich gewundert, warum alle anderen Kinder so komisch gucken. Mhm. Und dann habe ich den Rahmspinat gesehen und mhm. dachte, das ist doch kein Spinat. Das war nicht so. Aber der schmeckt mir auch gut.
Ja, übrigens. Du. Also mein Lieblingsessen als Kind war Kartoffelbrei, Spinat und Spiegelei. Das ist ja auch so ein klassische Kombo.
Bis heute
übrigens. Das habe ich mir auch zum Geburtstag immer gewünscht.
Ja.
Genau, meine letzte Frage war tatsächlich, hast du sowas wie ein Mantra oder wie ein Lebensmotto? So, oder ein Leitsatz oder sowas? Oder mehrere, aber vielleicht magst du einen oder eine Sache, die dir so hilft.
Oh ja, bestimmt, aber jetzt auf die Kürze der Zeit.
Ist gemein, ne?
Ja, nee, also das hätte ich mich mal besser vorbereiten sollen, ne? Aber ja, also bestimmt habe ich das.
Ja.
Würde mir jetzt nicht einfach. Vielleicht, was ich immer wieder sage, ist, hilft ja nicht. Also nicht unterkriegen lassen, ne?
Ja, so, ja.
Ja.
Also so ein Grundoptimismus.
Und, ja, ja, ich bin schon.
Und so eine Weitermacherin.
Ja, ja, also ich bin schon. Auch, ja. Ja, ja, genau. Also hilft ja nichts. In dem Sinne, es ist so ein Running Gag zwischen meiner besten Freundin und mir. Ist halt wie so eine Art, ja, Motivation, dass man eben mal am Boden sein kann. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und man darf auch weinen und man darf auch traurig sein und man darf auch scheitern.
Ja.
Aber es hilft ja nichts. Ja. Letztendlich. Ja. Lebst du das alles und dann schießt du auf und gehst weiter. Ja. Ja, genau.
Das finde ich fantastisch.
Danke. Ja. Ja, hilft ja nicht.
Perfekt. Du, die einfachen Dinge. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Sophia. Es hat mir so
super
Spaß
spannend. Und ich, wie gesagt, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber das machen wir jetzt einfach. Wir machen jetzt nur dieses Gerät aus.
Gut.
Und ich hoffe, es war für euch zu Hause wirklich genauso interessant. Wir hören uns beim nächsten Mal in meiner Küche. Und natürlich freue ich mich immer über Feedback, über positive, vielleicht positive Bewertungen und einen Klick auf den Abo-Knopf. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
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 Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.